den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Es ist Montagabend, im Radio Lora hört ihr den ganzen Montag ein feministisches Programm. Und nun kommt die Sendung Die Hälfte des Äthers auf 97,5 MHz. Wir hören gleich ein Plenum aus dem sehr vielfältigen Programm von Reclaim Democracy. Am vergangenen Freitag und Samstag gab es im Volkshaus Zürich, im Kino Xenix und im Kanzleiclub verschiedene Workshops und Ateliers ganz zum Thema Krise überall, aber wo sind die positiven Zukunftsentwürfe? Am Reclaim Democracy sind über 40 KooperationspartnerInnen zusammengekommen, um in 50 Workshops miteinander darüber nachzudenken, wie wir die heutigen Krisen solidarisch und demokratisch bewältigen können. Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Wie können wir diese Zukunft nachhaltig und ökologisch gestalten? Was bedeutet es, sich umeinander zu kümmern? Welche Formen von Arbeit braucht es auf dem Weg in die Zukunft? Und wie sind wir bei all dem feministisch, antirassistisch, queerfreundlich und ganz generell inklusiv? Mit diesen Worten lädt das Denknetz ein. Das Denknetz ist der linke Think Tank der Schweiz. So bezeichnen sie sich selber. Und wir hören nun gleich rein in dieses Plenum mit dem Titel «Demokratie, wie geht es dir?».
Reclaim Democracy zielt auf eine gesellschaftliche Transformation in Richtung einer umfassenden Demokratie, die substanziell ist. Reclaim Democracy bedeutet die Demokratisierung der Demokratie. Das heißt, jene Bereiche einzubeziehen, die bisher demokratischer Gestaltungskraft entzogen sind, vor allem auch die Sphäre der Wirtschaft. Das heißt, Menschen, die bisher ausgeschlossen sind, die Teilhabe an demokratischen Prozessen zu ermöglichen, Menschen mit ausländischem oder ohne Pass, Arbeitenden im Betrieb oder Betroffenen entlang der globalen Verwertungsketten. Ihnen, uns allen, müssen die politischen und demokratischen Rechte für ein möglichst selbstbestimmtes Leben in und mit der Gesellschaft gewährt werden. Konsequenterweise muss substanzielle Demokratie den Kapitalismus, das heißt die Dominanz der Kapitalinteressen, in Frage stellen, wenn sie auf Solidarität unter den Menschen, auf den Menschenrechten und auf dem Respekt vor der Umwelt aufbauen will. Das schreibt Denknetz im Buch Reclaim Democracy 2019, also nach dem ersten Reclaim Democracy Kongress 2017 in Basel und vor dem zweiten Kongress 2020 in Zürich. Seit 2020 ist einiges passiert, aber vielleicht vieles gleich geblieben. Und wir wollen uns an dieser ersten Plenarveranstaltung des diesjährigen Reclaim Democracy genau mit diesen Fragen beschäftigen. Wie geht es der Demokratie und was tun wir, um sie zu reclaimen? Ihr seht hier sehr schön aufgereiht die wunderbaren PodiumsteilnehmerInnen von heute Nachmittag. Mit ihnen will ich jetzt dann gleich gut 30 Minuten, vielleicht ein bisschen länger, über zwei große Fragen sprechen. Zum ersten über die Frage, wie es der Demokratie heute denn so geht, wobei wir Demokratie ganz breit verstehen, so wie es der ganze Kongress auch will. Und dann darüber, was tun, was Sie tun, was wir alle tun können, um Demokratie einzufordern. Wobei eine meiner Fragen hier dann vielleicht auch wäre, ob das Re in Reclaim vielleicht ein bisschen zu nostalgisch ist. Dann will ich diese Stunde mit euch gemeinsam beenden oder gemeinsam abschließen, vor dem Hintergrund des Gesundheits- und Gemütszustands der Demokratie, vor dem Hintergrund der Arbeit und der Inputs unserer Podiumsgäste, also vor dem Hintergrund all dessen, was wir dann jetzt gleich eine halbe Stunde hören werden, die Frage an euch, die Diskussion mit euch, was kann und soll unser dieser zweitägige Kongress beitragen zu diesen Fragen? Was wünschen wir uns heute und morgen, aber auch darüber hinaus an gemeinsamer Arbeit und kollektivem Nachdenken? Überlegt doch schon mal, ob ihr zu diesem Fragekomplex in so gut einer halben Stunde einen Beitrag habt. Mein Name ist Nadja Musiman, Pronomen Sie, Ihr. Ich arbeite als Geschäftsführerin für Denknetz, den einzigen linken Think Tank der Schweiz. Uns gibt es seit sage und schreibe 20 Jahren, was wir morgen ab 16:30 mit einem Fest im Kanzlei und hoffentlich euch allen feiern. Alle Infos zu unserer Arbeit, darunter auch die Organisation des Reclaim Democracy auf denknetz.ch. Wir brauchen viele neue Mitglieder, dieses Jahr, nächstes Jahr immer. Geht doch mal schauen, vielleicht ist das was für die eine oder den anderen. Ich freue mich und bin auch ein bisschen aufgeregt, heute mit Elisabeth Schurris zu sprechen. Auf dem Buchrücken der Biografie, ein Leben in Geschichten, die diesen Oktober, also nächsten Monat, beim Hier und Jetzt Verlag erscheint. Da steht auf dem Buchrücken, Elisabeth Schurris prägte die Schweizer Frauengeschichtsschreibung wie keine andere. Elisabeths Wikipedia-Seite ist lang, die Liste ihrer Ehrungen umfassend. Zuletzt gab es 2020 das Ehrendoktorat der Uni Zürich, 2023 den Stadttaler der Stadt Zürich und sie hat unzählige tolle Texte geschrieben. Da geht es um Frauenbiografien, Tunnelbaustellen, die 68er, das Frauenstimmrecht, den Detailhandel und vieles mehr. Politisiert wurde Elisabeth unter anderem in der Gruppe Kritisches Oberwallis und aktiv ist sie heute unter anderem bei den Klimaseniorinnen. Die Klimaseniorinnen, das Wichtige ist sicher, alle kämpfen seit 2016 für Klimagerechtigkeit. Damals gelangten sie an den Bund und verlangten mehr Klimaschutz zum Schutz ihrer, unserer allen Grundrechte auf Leben und Gesundheit. Nachdem sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch das Bundesgericht ihre Beschwerden abgewiesen hatten, klagten die Klimaseniorinnen erfolgreich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Schweiz. Bravo. Aber nicht Ende gut, alles gut, wie wir alle wissen und wie ihr sicher auch alle wisst, wie ihr selbst auf eurer Webseite schreibt, das ist ein Quote: Nach unserem historischen Sieg schockierten uns die Rechtskommissionen des National- und Ständerats mit einem beispiellosen Angriff gegen den EGMR. Sie negieren die menschenrechtlichen Folgen der Klimakrise und fordern den Bundesrat dazu auf, dem Urteil keine Folge zu leisten. Auf dieses turbulente Jahr der Klimaseniorinnen und darauf, wie es weitergehen soll, kommen wir sicher heute noch zu sprechen. Schön bist du hier, liebe Elisabeth. Der rote Faden sind heute die Bücher und die Preise. Mit dabei auch Carlos Hannemann, Pronomen er, ihm, Autor von, und ich habe das mitgenommen, Elmer schert aus, ein wahrer Krimi zum Bankgeheimnis von 2016 und Caroline H., die gefährlichste Frau der Schweiz von 2019, beide im Echtzeitverlag erschienen, weiterhin käuflich zu erwerben und sehr empfehlenswert. Für Caroline H. gab es 2020 den Schweizer Reporterpreis, aber schon 2010 machte ihn der Ostschweizer Medienpreis für eine Reportage über die St. Galler Heroinszene im Magazin Seiten zum für mich besten Journalisten der Schweiz. Carlos hat gesagt, ich muss sagen für mich, aber er ist de facto der beste Journalist der Schweiz. Carlos arbeitet beim Online-Magazin Republik und ist Mitbegründer des Podcasts Diaspora, der, so euer Claim, der Schweiz mit Migrationsvorsprung eine Stimme gibt. Und zu deinen Themenschwerpunkten gehören unter anderem, du machst noch viel mehr, aber auch Migration und Grundrechte. Merci fürs Kommen, lieber Carlos. Auch Edna Becher ist heute hier, wie schön. Edna ist Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und Radiojournalistin bei Radio Lora, wo sie auch für die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zuständig ist. Edna hält Vorträge zu den Möglichkeiten des Radiomachens in politischen Kämpfen oder zum Tumult als Garant der Demokratie, sowie der Unvermeidlichkeit sozialer Konflikte und der Möglichkeit ihrer Institutionalisierung. Sie ist auf Podien zum Thema Journalismus und Integration unterwegs und interviewt Leute zur philippinischen Guerillakämpferin Kerima Tariman. All das, um zu sagen, dass Edna vieles kann. Und ich mich freue, Edna, dass du heute hier bist. Auf dem Podium auch Melinda Nadia Boni. Wie Elisabeth und Edna verwendet auch Melinda die Pronomen sie, ihr. Weil ich eine Banause bin, kenne ich Melinda vor allem von diesem Plakat, das 2016 als Wortbeilage gegen diese unsägliche Durchsetzungsinitiative der SVP Stimmung machte. Ihr erinnert euch vielleicht. Ihr kennt Melinda vielleicht vor allem durch ihre Bücher, ja, durch ihre drei Bücher. Schildkrötensalat von 2017, Tauben fliegen auf von 2010 und Im Schaufenster im Frühling von 2004. Für Tauben fliegen auf gab es 2010 richtigerweise den Schweizer und den Deutschen Buchpreis. Wer nochmals nachlesen will, wieso, alle Bücher sind weiterhin erhältlich und auf ihrer Webseite hat Melinda ein paar wirklich ganz berührende Laudatios für ihre Schreibe hochgeladen, deren Lektüre ich euch auch empfehlen kann. Melinda kann aber mehr. Sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Textperformerin und Musikerin, hat regelmäßig Auftritte. Wo und wann entnehmt ihr am besten ihre Website. Wichtig für unser Gespräch heute, Melinda ist auch Mitbegründerin des Vereins Tesoro. Der Verein wird 2021 gegründet, um die Interessen der Familienmitglieder zu vertreten, die vom Schweizerischen Saisonnierstatut und Jahresaufenthalterstatut betroffen waren. Wie sie auf ihrer Webseite schreiben, aufgrund des Gesetzes über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer wurden von 1934 bis 2002 etwa eine 500.000 migrantische Arbeiterfamilien auseinandergerissen, kriminalisiert und illegalisiert. Geht doch dort auch mal vorbei auf tesoro.ch, glaube ich, ist es. tesoro2021.ch. Merci. Zu dieser Vereinsarbeit und dem Podium von heute passt ein Text von Melinda mit dem Titel Demokratie, den sie 2014 geschrieben hatte. Und Melinda hat gesagt, ich darf das vorlesen. Demokratie, Fragezeichen. Die Schweiz kennt kein Verfassungsgericht, Initiativen wie die Minarett-Initiative, die Ausschaffungsinitiative, die Masseneinwanderungsinitiative sind möglich, obwohl sie mitunter verfassungswidrig sind. Ein Land, das so stolz ist auf seine Verfassung, deren erster Satz übrigens identisch ist mit dem ersten Satz der irianischen Verfassung, im Namen Gottes des Allmächtigen, hebelt seine Verfassung aus, die doch die demokratische Organisation ihrer Gemeinschaft garantieren sollte. Wie ist das möglich? Ein Land, das internationale Abkommen mittels Volksentscheid für nichtig erklärt, wie ist das möglich? Ein Land, das als Musterbeispiel für die Demokratie gilt? Die Antwort ist einfach. Die Demokratie ist zur Farce geworden, gerade die Initiativen der letzten Jahre, zur Erinnerung, der Text ist von 2014, die ebenfalls Ausdruck sein sollten einer gut funktionierenden Demokratie, zeigen nur noch deren Zerrbild. Ein paar millionenschwere Männer, gestützt von einem straff und hierarchisch organisierten Fußvolk, einem Männerbund mit wachsendem Frauenanteil, lancieren ständig aufwendige Initiativen, pflastern Köpfe zu, stilisieren sich ausdauernd als Demokraten, als Volksvertreter, die das Volk bodenständig vertreten und es nicht, wie die da oben in Bundesbern regieren. Diese Stilisierung funktioniert, auch in den Medien wird Blocher fast ausnahmslos bewundernd als Mann gelobt, der die Bodenhaftung nie verloren hat. Nein, Blocher träumt nicht vom Fliegen, ganz bestimmt nicht. Demokratie ist ein Lieblingswort der Rechtspopulisten. Sie panzern sich geradezu mit ihm bei jeder Gelegenheit. Und der Volksentscheid, das Zwillingslieblingswort, wird mit unvorstellbar viel Geld hergestellt. Wir müssen erkennen, dass in diesem scheinbar urdemokratischen Staat sehr effiziente politische Meinungslenkung betrieben wird. Den ganzen Text könnt ihr online nachlesen, das so als Intro. Melinda, dieser Text, er ist 10 Jahre alt, also er ist von 2014, er ist 10 Jahre alt. Stimmt die Analyse für dich so weiterhin? Wie geht es dieser Demokratie-Fragezeichen heute?
Ja, danke, dass du mich an diesen Text erinnerst. Ich habe ihn vergessen mittlerweile, also 10 Jahre alt. erscheint mir nicht zu scharf formuliert. Im Gegenteil, alles, was ich in den letzten 10 Jahren erfahren musste über die Schweizer Demokratie, geht in diese Richtung. Ich würde es sogar noch schärfer formulieren. Ich habe das Verständnis verloren für dieses Land insofern, dass Bundesräte beispielsweise lebenslang bleiben können. Also sie sind in der Exekutivbehörde. Das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also egal, wie die Wahlen ausfallen, unter dem Label von der Zauberformel werden heute noch die Sitze verteilt. Also Hokus Pokus, Abracadabra gehört ins Herz der Schweizer Politik. Für mich absolut unverständlich. Dann haben wir die Tatsache, ich weiß nicht, ob die Republik oder die WOZ darüber berichtet hat, das wusste ich lange nicht, dass ein Richter, eine Richterin Mitglied einer Partei sein muss. Eigentlich auch eine unfassbare Tatsache. Also wo ist da die Gewaltenteilung? Und ich meine, um den Bogen jetzt zu Elisabeth Joris zu machen, dieses Urteil, das jetzt von der Ständeratskommission und der Nationalratskommission, also wirklich in dieser Art und Weise abgelehnt worden ist, das ist wirklich ein absoluter Skandal. Und ich hoffe doch, dass es irgendwann noch eine Kundgebung geben wird in Bern, wo wir unseren Unmut lauthals kundtun können. Und ich glaube einfach, dass es so viele wunde Punkte gibt in der Schweizer Demokratie. Es hört einfach nicht auf. Und ich finde es sehr erstaunlich, wie die Imagepflege einfach immer noch unglaublich gut funktioniert. Also die Schweiz lebt immer noch von diesem Image. Wir sind eben urdemokratisch, wir sind sehr demokratisch, wir haben diese direkte Demokratie. Und ich habe eigentlich auch, um hier einen Punkt zu machen, diese direkte Demokratie als Migrantin, als eher negativ erfahren, muss ich sagen, als Möglichkeit, da ein Dorf über unsere Familie abstimmen darf, das ist eine Demütigung. Also insofern sehe ich mich eher als Kämpferin für eine Demokratie, die eigentlich nicht wirklich lebendig ist, um es vielleicht mal so zu formulieren.
Danke, Melinda. Da ist ganz viel gefallen. Diese Wahlen ohne Wirkung, diese extreme Stabilität oder Starrheit, diese Verbandelung und dann auch die Wirkung von demokratischen Institutionen auf Minderheiten, insbesondere MigrantInnen. Was aber auch schon erwähnt wurde, ist jetzt, was gerade bei euch oder mit euch geschehen ist, mit den Klimaseniorinnen. Ich glaube, das brennt uns an ein bisschen auf den Nägeln. Melinda fragt, gibt es eine Aktion oder wie geht es euch vielleicht zuerst einmal?
Ja, da ist ja nicht nur der Ständerat und der Nationalrat, das fängt ja mit der ständerätlichen Kommission an, geht dann in die nationalrätliche Kommission und jetzt haben wir den Bundesrat auch noch. Also das heißt, alle politischen Instanzen, angefangen hat es ja vorher mit dem Bundesgericht, also Verwaltungsgericht, Bundesgericht, alle haben das abgelehnt. Dann ganz fundiert dargelegt in Straßburg. Interessant ist, dass diese Beobachter, dass das undemokratisch sei, ein solches Urteil von außen her, ein Jahr lang nichts dazu gesagt haben, weil man wusste ja, es ist in der großen Kammer, es wird zu einem Urteil kommen. Niemand hat dagegen etwas gesagt, niemand hat die Fragen aufgestellt, darf ein Verein klagen, ist das überhaupt richtig? Erst als dieses Urteil gemacht worden ist und weltweit Beachtung gefunden hat, da plötzlich Jürgen Josic als Rechtsprofessor die Problematik erkannt. Vorher, es lief ja seit 16 kein Wort. Also es geht um politische Abkanzelung und Distanzierung von völkerrechtlichen Verpflichtungen, weil das Urteil basiert ganz genau auf den Verpflichtungen, die die Schweiz eingegangen ist und die sie nicht vollzieht. Und man versucht das so zu trennen, dass man sagt, man braucht nicht Folge zu leisten, weil man dem schon zum Voraus Folge geleistet hat. Am Anfang hieß es ganz füdelblut ignorieren. Aber das war doch etwas zu stark. Also es ist eine empörende Stellung, und zwar genau deshalb, weil man sich auch dem Völkerrecht und dem Menschenrecht widerspricht und man sagt, es schwäche der Menschenrechtsanspruch, weil es plötzlich ein Verein ist. Also man kehrt es um. Wir sind schuld, dass die Menschenrechtsschutz quasi geschwächt wird, weil uns Recht gegeben ist. Darum seien dann Fragen der effektiven Folter plötzlich weniger wichtig. Es ist eine absurde Argumentation, aber die wird aufgegriffen. Eine Frage, die ein bisschen tröstlich ist, so ein bisschen ist, die können sagen, was sie wollen im Oktober, in einem Monat, ziemlich genau in 4 Wochen, muss der Bundesrat einen Bericht abgeben. Er wird sehr eng verfolgt, das heißt, es ist nicht gelaufen. Er muss beweisen, was er da hinauspolitet. Und ich denke, im Herbst muss eine Aktion in diesem Bereich dann auch begleitet werden, damit das auch genügend Öffentlichkeit hat.
Ich hoffe, wir bekommen das dann auch alle mit über. Bevor ich euch noch ein paar Fragen für euch habe, Elisabeth, vielleicht kurz die Nachfrage, dass sich die SVP ums Völkerrecht futiert. Ich meine, das stand schon 2014 in Melindas Text, das wissen wir auch schon länger. Aber du bist ja auch eine Beobachterin, eine scharfe Beobachterin der Schweiz, der Schweizer Politik. Hat das zugenommen? Hat eine FDP früher Staatstragen und so, ist die heute eher so im Boot der SVP, wenn es um solche Geschichten geht?
Für mich ist es erschreckend. Und hier in der Stadt Zürich in den letzten 35 Jahren, sage ich, wie das sich verwandelt hat. Die Stadt Zürcher FDP hatte noch einen gewissen liberalen, gerade in Bezug auf Frauen, auf Minderheiten, auf das Kanzlei beispielsweise, also eine relativ offene Haltung. Und heute spürt man nichts mehr von dem. Es ist ein Nachvollzug vom Diskurs, den die SVP vorgibt. Und das auf allen Ebenen. Eben Stadt Zürich, können das ja auch nachlesen bei Filippo Leutenecker, früher mal ein Linker. Und
lang ist es ja.
Früher mal, sage ich, sehr viel früher mehr. Und dann geht das und weiter bis bis Burkhardt, der eine eingeschränkte Sicht auf eine moderne Schweiz hat, die erschreckend ist. Nein, es ist so. Ich bin Fan zum Teil der FDP vor 1848, in dem eine liberale Schweiz schuf. Die Volksredner, der Jockey, der Volkstribun der Schweiz, ich bin sicher, der konnte kein einziges Wort Schweizerdeutsch. Er war aus Norddeutschland, aber hat den Schweizer Boden herausgegeben. Und. Selbstverständlich durfte man in Neuenburg eben, um die Leute, die eben preußisch waren, zu inkludieren, mitbestimmen. Bis heute ist es der erste Kanton, der das Stimmrecht für Ausländer ist. Und auch mit ihrer Initiative bezüglich Inklusion im Schulwesen. Man braucht nur die Schulhäuser anzuschauen, gerade auch in Zürich. Das war ein Stolz darauf. Und heute ist es trostlos. Und zu unserer Frage, Reclaim Democracy. 1848 hat man das Ständerat gemacht, um zu inkludieren, damit nicht eine Mehrheit, eine Minderheit mit Ja, Nein quasi ausschließen will. 1890, also mit der Initiative mit der Verfassung, Abstimmung zur Verfassung, Ständemehr, damit die quasi ländlichen Kantone nicht ausgeschlossen ist. Heute hat sich das in das komplette Gegenteil umgedreht. Heute ist es eine Sperrminderheit, dominiert von einem Diskurs von der SVP. Und zwar durchgehend durch die ganze Schweiz. Es ist ein Hohn, wie institutioneller Minderheitenschutz zum größten Gegner der Rechte der Minderheit geworden ist.
Danke.
Das werden wir dann wahrscheinlich im November auch wieder in den USA beobachten können, ähnliches System. Melina, du wolltest kurz...
Nur ganz kurz, ja. Also darauf hinweisen, dass in den 30er Jahren von wirklich rechtskonservativ-faschistischer Seite her wurde das Völkerrecht auch angegriffen. Und das finde ich einfach auch extrem wichtig, sich historisch daran zu erinnern.
Ja, da möchte ich natürlich als Frauenstimmrechtsgeschichtlerin daran erinnern, dass wir hier 1971 nur abgestimmt haben, damit die Schweiz die EMRK unterzeichnen kann.
Siehst du.
Und diese Abstimmung, die warf weniger Wellen auf als die Schwarzenbach-Initiative. Das lief total parallel. 1870 ist die Schwarzenbach-Initiative, Februar 1970 ist die Schwarzenbach-Initiative, Februar 1971 ist das Frauenstimmrecht. Das Frauenstimmrecht war, ja, es kommt jetzt, das lassen wir gehen, aber die Virulenz der Ablehnung der Migrantinnen und Migranten, die kam in Voten, die nichts nachstehen, zu den Voten, die wir heute kennen, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern überall.
Und nicht nur von der Rechten.
Das heißt, von der Rechte. Wir haben eine Kontinuität, die damals in dieser Schwarzenbach-Initiative kulminierte. Daneben war das Frauenstimmrecht ja politisch nicht mehr relevant.
Es gibt auch diesen, das, ich glaube, Brot für alle, die geben diesen Atlas der Zivilgesellschaft regelmäßig hinaus. Und da ist also auch in dieser Datenerhebung sieht man wirklich diese Zunahme der repressiven Großwetterlage. Auch beispielsweise Deutschland wurde jetzt letztes Jahr herabgestuft. Ich meine, das ist erschreckend. Kurz, ich habe mir jetzt mehrere Themen aufgeschrieben und ihr könnt zu mir ein bisschen sagen, über was wir sprechen wollen. Also zum einen ist es ein bisschen ein paar Mal gefallen, dieser Längsschnitt, dieser Vergleich über die Zeit. Da würde mich vielleicht jetzt noch wundernehmen, ist es so, jetzt Elisabeth, auch wenn wir ein bisschen mehr zurückschauen, ist es diese Zunahme der Repression, dann ist auch gefallen die Rolle der Judikative, die ich spannend finde, jetzt gerade auch in eurem Fall. Ich weiß aber auch, dass du viel Gerichtsberichterstattung machst oder Fälle begleitest, das fände ich noch spannend. Und dann hatten wir auch, und da sprechen wir auch seit Jahren darüber, diese Normalisierung rechter Diskurse und vielleicht auch ein bisschen unser aller Unvermögen, damit umzugehen, dem was entgegenzusetzen. Und heute Morgen hatten wir Natascha Strobel hier, die auch von diesen von Kulturkampfkunst gesprochen, also genau damit, mit Mittel gegen das. So in all diesen Themenkreisen, ich glaube, es ist schwierig, sie zu verbinden, aber vielleicht, wenn wir jetzt noch auf etwas so ein bisschen gemeinsam einzoomen und dann in der Diskussion können wir gerne noch über was anderes sprechen. Spricht euch was an? Ich wollte es so ein bisschen offen lassen.
Vielleicht zur Judikative. Ich bin ja Mitinitiantin von den Klimaseniorinnen. Als ich mir das erste Mal das überlegt haben musste, gehen wir mit einer Klage vor, stellte sich genau die Frage, gibt man der Judikative nicht ein großes Gewicht? Gerade die Gewerkschaften sind nicht unbedingt Fan von einem Verwaltungsgericht, weil dann plötzlich 7 Richter entscheiden. Ja? Es ist eine ambivalente Situation.